Viele Grüße aus Amerika und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch alle, trotz dieser schwierigen Zeiten, die wir durchmachen müssen. Ja, die Webseite fearof.net, übersetzt Angst vor.net, listet die 100 größten Angstphobien der Welt auf. Auf Nummer 1 stehen Spinnen, gefolgt von Schlangen, und dann Höhenangst und dann Angst vor offenen oder überfüllten Räumen. Dann kommt Hunden, dann Donner und Blitz, kleinen Räumen, Keimen, dann Fliegen, dann Löchern, dann Krebs, dann Tod. Und interessanterweise, öffentlichem Sprechen ist Nummer 13. Die Angst vor Gott kam erst auf Platz 31, was eine irrationale Angst vor Gott oder der Religion verursachte. Die Angst vor der Zukunft, eine anhaltende Angst vor dem, was kommen wird, wurde auf Platz 85 aufgeführt. Es ist erstaunlich und beweist, wie unwissend die Welt ist, wenn es darum geht, was in der Zukunft passieren wird, was die Bibel in Bezug auf zukünftige Ereignisse prophezeit. Dies beweist auch, dass viele Menschen unvorbereitet sein werden, wenn diese schrecklichen Zeiten kurz vor der Wiederkunft Christi eintreffen werden. Die Angst vor dem Krieg wurde nicht einmal aufgeführt, wenn es nach der Welt geht. Es gibt viele Listen, aber dies war die neueste. In einer spezifischeren Umfrage bietet The Chapman University Survey of American Fears 2018, was übersetzt auch die Chapman University Umfrage über amerikanische Ängste, einen beispiellosen Einblick in die Ängste durchschnittlicher Amerikaner. Im Juni 2018 wurde eine Stichprobe von 1190 Erwachsenen aus den USA nach ihrer Angst vor 94 verschiedenen Ängsten zu einer Vielzahl von Themen befragt, darunter Kriminalität, Regierung, Katastrophen, persönliche Ängste, Technologie und viele andere. Hier ist eine Liste der 10 Ängste, für die der höchste Prozentsatz der Amerikaner angab, Angst oder viel Angst zu haben. So diese 10 Ängste von 2018 und Prozent Angst oder viel Angst. Nummer 1 war die korrupte Regierungsbeamte mit 74%. Nummer 2 ist Verschmutzung von Ozeanen, Flüssen und Seen mit 62%. Verschmutzung des Trinkwassers mit Nummer 3 mit 61%. Dann kam nicht genug Geld für die Zukunft mit 57%. Menschen, die ich lieb habe, werden krank mit 56%. Gleiche Zahl mit Menschen, die ich lieb habe, sterben mit 56%. Luftverschmutzung mit 55%, Aussterben von Pflanzen und Tierarten mit 54%, globale Erwärmung und Klimawandel mit 53%, Nummer 10 mit hohe Arztrechnungen mit 53%. Nun zum vierten Mal hintereinander sind korrupte Regierungsbeamte die größte Angst der Amerikaner. Und wie in den letzten 4 Jahren die Angst, dass unsere Regierung korrupt ist, übertrifft alle anderen Ängste bei weitem, nach denen sie gefragt wurden. Fast 3/4 der Amerikaner gaben an, 2018 Angst oder große Angst von korrupten Regierungsbeamten zu haben. Seit Trumps Wahl im Jahr 2016 stieg die Angst vor korrupten Regierungsbeamten von 61 auf 74%. Da dies im Jahr 2018 war, bevor die Coronavirus-Pandemie ausbrach, ist dieses Jahr offensichtlich eine neue Art von Angst aufgetaucht. Laut Psychiatry.org vom 25. März 2020 ist fast die Hälfte der Amerikaner, das 48%, besorgt über die Möglichkeit, an Coronavirus Covid-19 zu erkranken. Und fast 4 von 10 Amerikanern, 40%, haben Angst, ernsthaft an Coronavirus zu erkranken oder daran zu sterben. Aber weit mehr Amerikaner, 62%, sind besorgt über die Möglichkeit, dass Familie und Angehörige Coronavirus bekommen. Dies geht aus einer neuen nationalen Umfrage hervor, die von kurzem von der American Psychiatric Association veröffentlicht wurde. Mehr als ein Drittel der Amerikaner, 36%, gibt an, dass das Coronavirus schwerwiegende Auswirkungen auf ihre physische Gesundheit hat, und die meisten mit 59% sind der Meinung, dass das Coronavirus schwerwiegende Auswirkungen auf ihr tägliches Leben haben. Die meisten Erwachsenen befürchten, dass das Coronavirus schwerwiegende negative Auswirkungen auf ihre Finanzen haben wird, mit 57%, und fast die Hälfte befürchtet, dass ihnen die Lebensmittel, Medikamente und/oder für Vorräte ausgehen. 2 Drittel der Amerikaner, 68%, befürchten, dass das Coronavirus die Wirtschaft nachhaltig beeinflussen wird. Zitat Ende. Die Zahlen sind seitdem sicherlich gestiegen, und das ist nicht allein auf das Virus zurückzuführen, sondern ein großer Faktor ist, dass Regierungen, Führer und soziale Medien weltweit Angst mit Sperrungen, übertriebenen und widersprüchlichen Maßnahmen hervorgerufen haben. Also, was ist wirklich die eigentliche Angst hier? Aus der Liste, von der wir früher gehört haben, gibt es so viele verschiedene Arten von Ängsten. Haben Sie Angst? Gibt es etwas Besonderes, das Sie fürchten? Haben Sie leicht Angst? Fürchten Sie die Zukunft dessen, was kommen wird, wenn die Dinge schlecht und wirklich schlecht werden? Ja, es gibt viele physische Arten von Ängsten, die uns in irgendeiner Weise beeinflussen können. Befürchten Sie vielleicht, dass Sie nicht qualifiziert genug sind, damit Gott Sie vor den bevorstehenden Katastrophen schützen und retten kann? Sicher, das könnte etwas zu befürchten sein, wenn wir so fühlen. Und wenn wir so fühlen, ist es an der Zeit, diese Denkweise zu ändern und bereit zu sein, uns spirituell vorzubereiten und besser dafür zu sorgen, dass wir als würdig befunden werden, damit wir diesen Schutz haben können und vor allem auch ein Teil des Reiches Gottes zu sein. Woher kam also die Angst? Es begann am Anfang der Bibel in 1. Mose 3 mit Adam und Eva. Sie fürchten Gott als Folge der Sünde, nicht weil sie nach Weisheit suchten, sondern weil sie wussten, dass sie Gott nicht gehorchten und nicht erwischt werden wollten. Und Angst war eine direkte Folge der Sünde. Ja, Gott hat einen Zweck darin, den Menschen zu erschaffen, den Menschen nach seinem Bild und ihm gleich zu erschaffen. Ohne Sünde und ohne Furcht. Aber Angst entstand, als der Mensch sündigte, was auch von Satan, dem Urheber von Verwirrung und Täuschung, dem Vater der Lügen, eskaliert wurde. Sein ganzer Zweck ist es, den Menschen zu zerstören und ihm Angst zu machen. Satan nutzte diese Gelegenheit, um dem Menschen Schaden zuzufügen. Seine Absichten waren ganz anders als die Gottes, da die göttliche Furcht dazu gedacht war, in allem, was wir tun, mutig und weise zu machen. Sprüche Kapitel 9, Vers 10. Da lesen wir, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Das war Sprüche 9, Vers 10. Interessant ist, dass Gott ihnen am Anfang sehr deutlich gemacht hat, was passieren würde, wenn sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen würden. In 1. Mose, Kapitel 2, Vers 17, ich lese das einfach, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn er, den an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das war 1. Mose 2, Vers 17. Sie kannten die Warnung und hatten etwas zu befürchten. Den Tod. Aber Satan betrog ihren Verstand, ihr Verständnis. Sie wurden getäuscht. Und wir machen ständig dasselbe durch. Wir wissen. Und doch sündigen wir immer noch. Dies ist die göttliche Furcht, die wir haben müssen, und wir wissen, was das Ergebnis der Sünde ist. Gott hat uns jedoch einen Weg gegeben, den Tod durch seinen Sohn Jesus Christus zu besiegen. Schauen wir mal 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 54 bis 57. 1. Korinther, Kapitel 15, angefangen in Vers 54. Wenn aber dies Verwestliche anziehen wird, die Unverwestlichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat uns mit der Fähigkeit geschaffen, von seinem Heiligen Geist in uns geführt zu werden, was nur durch die Taufe erreicht werden kann. Und durch diese Kraft haben wir die Fähigkeit, die Weisheit und Verständnis zu erlangen, um zwischen realen und wahrgenommenen Gefahren zu unterscheiden und auch zu wissen, was richtig und falsch ist. Wir haben einen freien Willen und treffen Entscheidungen und hoffentlich treffen wir die richtigen Entscheidungen, während wir weiter an dem Wissen und dem Geist wachsen, der uns von Gott gegeben wurde. Er hat uns die Wahl gegeben, mit weltlichen Ängsten, Befürchtungen und Leiden zu leben oder eine göttliche Furcht anzunehmen, die zu Weisheit, Mut und ewige Freude führt. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 7. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 7. Da lesen wir, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns keinen Geist der Angst im weltlichen Sinne gegeben, aber er hat zu unserem Vorteil das Gefühl der Angst in unseren Gedanken als Folge der Sünde erlaubt. Wir werden mit Ängsten konfrontiert sein, ob physisch oder geistlich, und wenn Terror auf verschiedene Weise auf die Erde trifft, werden wir mittendrin sein und wir werden geprüft und werden unsere Ängste von Satans kluge Taktik bekämpfen müssen. Und wir wissen, dass wir ihn besiegen können, weil Gott sagt, dass wir es können. Gott gibt uns die Werkzeuge, um uns zu bewaffnen. Epheser Kapitel 6, Verse 11 und 12. Epheser Kapitel 6 und Vers 11. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit wir bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Aber es ist nicht immer einfach und wir können uns leicht entmutigen lassen und wir haben möglicherweise Angst. Sie denken, sie sind der Einzige, der das durchmacht? Viele von Gottes Volk haben das durchgemacht. Und ich beziehe mich auf Menschen, die in Gottes Reich sein werden. Sie machte Prüfungen durch und hatten anfangs Angst. Aber Gott war bei ihnen und stärkte sie, damit sie ihre Ängste bekämpfen und überwinden konnten. Es erforderte Vertrauen und Glauben des Einzelnen, damit Gott ihm helfen konnte. Und wir werden jetzt einige dieser Personen in der Bibel behandeln, die sich in schwierigen Situationen befanden und uns vorstellen, wie wir damit umgegangen wären, wenn wir es gewesen wären. Denn ich glaube, wir haben alle etwas Ähnliches durchgemacht in unserem Leben. In 2. Mose 3 lesen wir über Mose, der am brennenden Busch von Gott konfrontiert wurde, wo Gott ihn erwählte, nach Ägypten zurückzukehren, um sein Volk vom Pharao zu befreien. Mose zögerte und fühlte sich nicht qualifiziert, diese Aufgabe zu erfüllen, für die Gott ihn ausgewählt hatte, obwohl Gott ihm sagte, dass er bei ihm sein würde und ihm ein wundersames Zeichen zeigte und seinen Stab in eine Schlange verwandelte. Dann lesen wir jetzt 2. Mose, Kapitel 4, angefangen Vers 10. Was passiert ist? 2. Mose, Kapitel 4, und angefangen Vers 10. Mose aber sprach zu dem Herrn: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Schon am Anfang an hat er Angst gehabt, wollte es nicht tun, was Gott gesagt hat. Vers 11, der Herr sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich nicht getan, der Herr? Nun aber geh hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach: Ach, mein Herr, sende, wenn du senden willst. Vers 14. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach: Gibt es dann nicht deinen Bruder Aaron, den Leviten? Ich weiß, dass er beredet ist. Und siehe, er wird sie entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Vers 15. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen, und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deiner Hand, Vers 17, mit dem du die Zeichen tun sollst. Wenn Gott sie zu einem Zweck erwählt und sie aus dieser Welt berufen hat, sollten wir uns besser unterwerfen. Wir wollen Gott nicht verärgern. Also gehorchte Mose schließlich, ging nach Ägypten und befahl dem Pharao, sein Volk gehen zu lassen, und nach den 10 Plagen tat der Pharao genau das. Und dann lesen wir, was bei dem Durchzug durch das Rote Meer in 2. Mose 14, Verse 8 bis 14, passiert ist. 2. Mose, Kapitel 14, angefangen Vers 8. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao und holten sie ein, als sie am Meer bei Phi-Hariot von Baal-Zephon lagerte. Vers 10. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in die Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägypten dienen? Es wäre besser für uns, den Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Vers 13. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und steht und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. Und weiter in Vers 30. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Vers 31. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Nächstes Beispiel, in 4. Mose 13 und 14, lesen wir über Josua und Kaleb, die für ihr großartiges Beispiel bekannt sind, als sie nicht zuließen, dass die Angst ihrer Mission beeinträchtigte, das Land zu erkunden, das Gott den Israeliten gab. 12 Männer wurden ausgesandt, um das Land Kanaan auszuspionieren, darunter Kaleb und Josua. In 4. Mose, Kapitel 13, in Verse 30 bis 33. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Vers 33. Wir sahen dort auch Riesen, Anak-Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken, und waren es auch in ihren Augen. Und dann weiter, Kapitel 14, in Vers 1. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir gestorben wären in Ägyptenland oder in diese Wüste. Auch wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen, unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zu dem anderen, lasst uns in einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Vers 5. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu den ganzen Gemeinden der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nun nicht ab vom Herrn und fürchtet euch von dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht von ihnen. Vers 10. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Der erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Mose argumentierte denn dann mit Gott und trat für sein Volk ein und in Vers 20. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll. Vers 22. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste, und mich nun 10-mal versucht und meine Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Vers 24. Nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Es kommt eine Zeit, in der Gott genug hat, immer diese Ängste zu hören, Ängstlichkeit. Das lesen wir in Vers 27 bis 30. Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen sich und mich gemurrt haben, gehört. Darum spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Ich will mit euch tun, wie ich von vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in diese Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid, von 20 Jahren an und rüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Weiter in Vers 36. Die Männer aber, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zu Mürren verleitet hatten, diese Männer starben durch eine Plage vor dem Herrn, weil sie über das Land ein böses Gerücht aufbrachten. Aber Josua, Vers 38, und Kaleb blieben am Leben von den Männern, die gegangen waren, um das Land zu erkunden. Nächste Beispiel, in Richter 7, da lesen wir über Gideon, der seine Armee von 32.000 Menschen auf nur 300 reduzierte, um mit ihnen die Midianiter zu besiegen, etwa 120.000 Männer. Dies waren große Herausforderungen gegen Gideons Armee und er hatte anfangs Angst gehabt. In Richter Kapitel 7, Verse 8 bis 15. Richter Kapitel 7, angefangen Vers 8. Und sie nahmen die Verpflegung des Volks und ihre Posaunen an sich. Aber die übrigen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt. Die 300 Mann aber behielt er bei sich. Und das Heer der Midianiter lag unter von ihm in der Ebene. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon: Steh auf und geh hinab zu Lager, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugeben, so geh mit deinem Diener Pura hinab zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein, und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Vers 12. Und Midian und Amalek und alle aus dem Osten waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren nicht zu zählen wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach: Siehe, ich habe geträumt. Ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter, und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel, und kehrte es um, das oberste zu nunerst, sodass das Zelt am Boden lag. Vers 14. Da antwortete der andere: Das ist nichts anders als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, der Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israels und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Also teilte er seine Männer in drei Kompanien mit Trompeten und Tontöpfen. Er war zuversichtlich, dass Gott bei ihm war und dass sein Plan erfolgreich sein würde. Er sagte dies seinen Männern in den Versen 17 und 18 und auch in 20 bis 22. In Vers 17: Und er sprach zu ihnen: Steht auf mich und tut ebenso. Wenn ich nun an das Lager komme, wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch die Posaunen blasen rings um das ganze Heerlager und rufen: Für den Herrn und für Gideon. Und dann im Vers 20: Da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln und ihre linken Hand und die Posaunen in ihre rechten Hand, um zu blasen, und riefen: Hier Schwert des Herrn und Gideons. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Lager her. Da fing das ganze Heer an zu laufen, und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, richtete der Herr im ganzen Lager eines jeden Schwert gegen den anderen. Und das Heer floh bis Beth-Shitta und zerredet zu, bis an die Grenzen von Abel-Mahola bei Tabat. Dies zeigte Tapferkeit und Mut, die bereit waren, sich gegen große Widrigkeiten zu stellen und auf Gott zu vertrauen. Das nächste Beispiel lesen wir in 1. Könige 19 über Elias Entmutigung, obwohl er Ahab in einem Wettbewerb auf dem Berg Karmel zwischen den 450 Propheten von Baal und 400 Propheten von Aschera besiegt hat, um zu sehen, wessen Gebete beantwortet werden würden. Die Gebete an den wahren Gott oder die Gebete an die Götter Baal und Aschera. Da ihre Appelle an die heidnischen Götter unbeantwortet blieben, die Gebete an Gott aber beantwortet wurden, lobte die Menge, die sich versammelte, den Herrn und verkündete, dass er Gott ist. Elia ließ dann alle Propheten von Baal töten. Sein Glaube an Gott hat viel erreicht. Und das lesen wir in 1. Könige, Kapitel 19, angefangen Vers 1. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eines Tage Reise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als mein Vater oder Väter. Vers 5. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Vers 7. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg von dir. Er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und sehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Vers 10, er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Ältere zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Vers 18. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, sagte Gott hier, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben von Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Siehst du, wie Gott immer wieder angreift? In 1. Samuel 17 lesen wir über einen jungen Hirtenjungen namens David, der nicht in den israelischen Armee diente, aber als er die Pattsituation und die Angst von Israels führenden Männern über diesen fast 3 Meter großen Champion der Philister namens Goliath beobachtete, er der König Saul und alle seinen Soldaten herausforderte, um gegen ihn zu kämpfen, begann er nach den Belohnungen für den Sturz Goliaths zu fragen in 1. Samuel 17, angefangen in 26. 1. Samuel 17 und angefangen in Vers 26. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird man dem tun? der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlacht mit Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk wie vorher, so wird man dem tun, der ihn erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Um wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zuzusehen. Aber David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal, Vers 31, und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, keine lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Vers 33. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Aber David sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von dem Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Vers 37. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Gott war mit David, wie wir wissen. Und obwohl er viele Male gesündigt hat, hat sein Glaube und sein Vertrauen in Gott nicht aufgehört. Er wusste, dass er sich auf Gott verlassen konnte und dass Gott ihn beschützen würde. Im Psalm 23 und Vers 4. Psalm Kapitel 23 und Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und auch in Kapitel 27, Verse 1 bis 3. Kapitel 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber strauchen und fallen. Wenn sich auch ein Herr wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Noch ein Beispiel, die Geschichte von Schadrach, Meshach und Abednego in Daniel 3 ist ebenfalls unglaublich und zeigt das völlige Vertrauen in Gott, um angesichts des Todes einzugreifen. Daniel Kapitel 3 in Verse 14 bis 18. Daniel 3, angefangen Vers 14. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie, Wollt ihr Schadra, Meshach und Abednego, meinen Gott, nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit! Sobald ihr den Klang des Horns, die Flöte, die Zither, der Harfe, der Leier und eine Doppelflöte und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Vers 16. Da fingen an, Schadrach, Meshach und Abednego, und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworteten. Sehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Aber, Vers 18, und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Sie wurden auf wundersame Weise gerettet, aber ihre Unwilligkeit unter Druck nachzugeben und Gott anstelle des Menschen zu fürchten, ist ein Beispiel dafür, wie mächtig und grenzenlos Gott in jeder Situation ist, in der wir ihn brauchen würden. Können wir weiter in Hebräer Kapitel 13, Vers 6 sehen. Hebräer Kapitel 13, in Vers 6. Der König ehrte und beförderte sich später sogar. Vers 6, so können wir getrost sagen, wie es in Psalm 118, Vers 6 sagt, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Eine wichtige Frage für heute, für uns alle. In diesem Sinne wurde Daniel auch auf die Probe gestellt und musste sein Leben in Gottes Hände legen, um befreit zu werden, da er nicht aufhören wollte, dreimal am Tag zu beten, wie es seine Gewohnheit seit seiner Jugend war, während einer Zeit, in der ein Dekret erlassen wurde, in dem jedem verboten wurde, zu Gott zu beten. Während eines Zeitraums von 30 Tagen sollte jeder getötet werden, der dem Dekret nicht gehorchen würde. Als seine Gegner Daniel beten sahen, nützen sie es als Anklage vor dem König. Das lesen wir weiter in Daniel Kapitel 6, angefangen Vers 15. Daniel 6, in Vers 15. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel zu retten, und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu befreien. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm: Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschließt, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Vers 18, und sie brachten einen Stein, dann legten sie auf die Öffnung der Grube. Dann versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seine Mächtigen, damit nichts anders mit Daniel geschehe. Vers 19. Und der König ging weg in seinem Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Vers 22, Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Jeremia war wahrscheinlich die am meisten verfolgte Person des Alten Testamentes. Mitjuden verflüchteten ihn, schlugen ihn und sperrten ihn ein, weil er das Werk Gottes getan hatte, indem er dem Volk von Jerusalem Warnungen verkündete, zur Umkehr zu kommen, kühn über verschiedene Könige von Juda sprach und starke Worte an Ägypten und Babylon schrieb. Unabhängig von den Umständen behielt er sein ganzes Leben lang dieselben Prinzipien bei. In Jeremia Kapitel 32 und Verse 37 bis 40. Jeremia Kapitel 32, angefangen in Vers 37. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoße, in meinem Zorn, Grimm und großem Unmut, und will sie wieder an diesem Ort bringen, dass sie sicher wohnen sollen. Sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. Vers 40. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun, und will ihnen Furcht von mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Und auch weiter in Kapitel 33, Verse 7 bis 9. Kapitel 33 und in Vers 7. Denn ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang und will sie reinigen von alle Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben, und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wieder mich gesündigt und gefrevelt haben. Und das soll mein Ruhm und meine Wohne, mein Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf Erden, wenn sie all das Gute hören, das ich ihnen tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das Heil, das ich Jerusalems geben will. Vers 14. Sehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, das ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgeben lassen. Er soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Vers 16. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen, und man wird es nennen: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Die Jünger Christi durchliefen Prüfungen, und ihr Leben wurde geprüft, insbesondere Petrus, als er konfrontiert wurde, ob er Christus kannte und seine Jünger war, leugnete es aus Angst vor dem Tod. Aber er bereute dies bitter. Er wurde zusammen mit Johannes in Apostelgeschichte 4 erneut geprüft, als er an der Heilung eines Bettlers beteiligt war und dies von der Autoritäten gegen sie verwendet wurde, die Teil der Verschwörung bei der Hinrichtung Christi waren. Aber diesmal sprach er nach seiner Verhaftung kühn und verteidigte Christus in Vers 7 bis 21. Apostelgeschichte Kapitel 4 und angefangen in Vers 7. Und sie stellten sie in die Mitte und fragten sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, Vers 12, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren, und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Vers 14, sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nicht dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und berieten miteinander und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch die geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können's nicht leugnen. Vers 17, aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Vers 19, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Vers 21, da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Die Apostel waren aggressiv in ihren Verteidigung und wollten nicht zurückweichen. Und dies ist die gleiche Haltung, die wir ohne Angst einnehmen müssen, wenn wir konfrontiert werden. Denn was kann der Mensch uns antun? Denn Gott sagt auch in Jesaja 41, Vers 13, fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. Das war Jesaja 41, Vers 13. Wenn es einen Apostel gegeben hätte, der einige der anstrengendsten und herausfordernden Prüfungen in der Bibel durchlaufen hätte, müsste es kein anderer als der Apostel Paulus sein. Es gab viele Gründe für Paulus, sein ganzes Leben lang Angst zu haben. Und es gab viele Gründe, warum er sich allein fühlen würde. Aber es hielt ihn nicht von dem Auftrag ab, den Gott ihm gegeben hatte, von dem Zweck und der Berufung, die Gott für ihn hatte. Er litt für Christus mit aller Kühnheit. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 22. Und lesen wir bis 31. 2. Korinther, Kapitel 11, angefangen Vers 22. Er sagte: Sie sind Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Kinder? Ich auch. Sie sind Diener Christi? Ich rede wider alle Vernunft. Ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße, und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Vers 29. Wer ist schwach, und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht, und ich brenne nicht? Wenn ich mich den rühmen soll, will ich mir meine Schwachheit rühmen? Gott, der Vater des Herrn Jesus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Und weiter in Kapitel 12, in Vers 7, Kapitel 12, in Vers 7, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen, meine Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Vers 10. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Hätten wir genauso gehandelt, sind wir so mutig wie Paulus und setzen uns für die Wahrheit ein. Wir werden darauf getestet. Und wenn die bevorstehenden Zeiten immer schwieriger werden, müssen wir uns daran erinnern, was in 5. Mose 31, Vers 6 steht. Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht von ihren Grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Das war 5. Mose 31 und Vers 6. In all diesen Beispielen, die wir heute besprochen haben, können wir sehen, wie Gott eingegriffen hat. Und sie sind uns vertraut, da wir dieselben Arten von Prüfungen und Schwierigkeiten durchlaufen. Diese Beispiele dienen unserem eigenen Nutzen, damit wir lernen und unser Wissen erweitern können, um uns besser vorzubereiten. Es ist Gottes Wort, das uns seine Sicht auf die Angst gibt. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht oder besser die Angst aus in 1. Johannes 4, Vers 18. Wenn Gott uns keinen Geist der Angst gibt und wir wissen, dass er uns vollkommen liebt, warum haben wir dann immer noch Angst? Wir müssen lernen, Angst mit Gottes Furcht zu bekämpfen. Und diese Furcht ist das Heilmittel für unsere unkontrollierten Ängste. Und das ist die Furcht des Herrn. Wenn wir Gott gehorchen und unser Vertrauen, unseren Glauben und unser Vertrauen in ihn setzen, sollte es keinen Grund geben, Angst zu haben, zu fürchten, was die Zukunft bringen wird, weil er uns beschützen wird, wie er es versprochen hat. Christus hat uns Frieden gegeben und die ganze Welt versteht diesen Frieden nicht, auf den sich Christus bezieht, Entschuldigung, aber zu gegebener Zeit werden sie es verstehen. Lesen wir Johannes Kapitel 14 und Vers 27. Johannes Kapitel 14 und Vers 27. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wir brauchen die Welt nicht zu fürchten, weil wir verstehen, was es bedeutet, Gott zu fürchten. Wenn wir die Furcht des Herrn haben, bedeutet dies, dass wir Gott mit hoher Wertschätzung betrachten. Eine Haltung, die von Gehorsam begleitet ist und weiß, wie es in Sprüche Kapitel 9 und Vers 10 heißt. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand.